Die heutige Folge UnternehmerInnen der Zukunft hat alles, was Unternehmertum braucht. Caroline Schubert hat ein Produkt erfunden, quasi, das aus einem ureigenen Problem, das sie mit ihren Kindern erfahren hat, entstanden ist. Und quasi per Zufall hat sie damit die Familiendynastie, nämlich in der Textilbranche, fortgeführt. Es geht um nachhaltige Pflegetextilprodukte, ursprünglich für Kinder, dann auch für Frauen, mittlerweile auch für Männer. Diese Reise hat sie dann in die Höhle der Löwen geführt, zu einem der Löwen, von dem sie sich später wieder getrennt hat. Sie hat sehr offen erzählt, was gut funktioniert, was auch nicht gut funktioniert hat. Besonders interessant fand ich, warum für die Washies die Expansion nach UK so gut funktioniert hat. Ein Thema, das für viele Seller ja eher seit dem Brexit ein Problem ist. Also ihr merkt schon, in dieser Folge steckt richtig viel drin. Super sympathisch, was auch mit der Caroline Schubert von Washies. Wir springen direkt rein. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Wir lösen ein Problem, weil Hautprobleme werden immer, immer mehr. Was empfehlungsgetriebenes Marketing auch bei uns sehr stark ausmacht, das ist, wenn es ein Mensch was geholfen hat, dann empfiehlt das 100 anderen. Und das ist bei uns ein Schneeballsystem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, wir haben über 10.000 Bewertungen bei einem Produkt. Und das hat uns auch sehr, sehr geholfen, dass die immer noch bei 4,7 sind bei Amazon, also mit eben 5 Sternen bewertet sind. Und da sieht man schon, dass die Qualität das ist, was dann am Ende des Tages zählt.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Hi Caroline.
Hallo Jan.
Es treibt uns heute der Podcast mal wieder nach Bayern. Und als ich das Briefing gelesen habe, hatte ich so ein paar Flashbacks, weil du nicht die erste, aber wieder eine Unternehmerin bist, die auch mal durch die Höhle der Löwen marschiert ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber was ich total interessant finde, du bist jetzt, glaube ich, in der Reihe der Gäste, die wir hier im Podcast hatten, ich würde mal so aus dem Gefühl sagen, die 5. oder 6., die ursprünglich mal aus einer Werbeagentur kommt oder eine Werbeagentur hatte und irgendwann entschieden hat, ich muss jetzt was anderes machen. Also irgendwas scheint an diesem Job Werbeagentur schwierig zu sein, dass man da irgendwann raus will. Und da fangen wir mal an. Erzähl mal, also du kommst aus der Werbung.
Richtig.
Wie hat der Sprung für dich dann in eine ganz andere Art von Unternehmerinnenleben begonnen?
Also ich wollte gar nicht raus aus der Werbebranche. Also bei mir waren meine Kinder, die hatten so Neurodermitis und Windeldermatitis. Und dann ist die zweite Valerie eben auch geboren worden und hat genau das Gleiche gehabt. Und das war das Jahr 2016. Und der Arzt hat zu mir gesagt, der Dermatologe, Caroline, du darfst keine Art von Feuchttüchern mehr nehmen und möglichst auch kein Handtuch mehr, also nur noch mit dem Föhn trocknen. Und ich bin dann zu meiner Mutter und hab das Kind gepackt und es war anderthalb und ich habe gesagt, das ist ein Albtraum. Also wie willst du unterwegs sein? Wie willst du ein Kind wickeln, das dann bitte in eine Badewanne setzen und mit dem Föhn trocknen? Also what a nightmare. Und daraufhin hat meine Mutter eben gesagt, naja, Caroline, da muss man was entwickeln. Logisch, du brauchst eine Faser, die hypoallergen ist, die waschbar ist bei 95 Grad, die weich bleibt ohne Weichspüler, die immer wieder verwendbar ist. Und all das in Kombination hat uns angetrieben, ein Produkt zu entwickeln, was dann uns, also sie kommt aus einer Weberei und hat eine lange Textilerfahrung und Dynastie hinter sich und das hat mich dann angetrieben, dass wir zusammen zu einer Weberei sind, haben dort unsere Vorstellungen vorgebracht und haben gesagt, wir brauchen genauso einen Stoff. Ja, und herauskam dann mit der Weberin ein Produkt oder ein Stoff. 3 Monate später rief die mich an und sagte, komm doch bei mir vorbei. Ich habe die erste Anwebung fertig und du kannst es abholen. Und als ich dann dorthin gekommen bin, waren 300 Meter Stoff fertig.
Okay, also da bin ich als Vater einer 2,5 Jahre alten Tochter und die Geburt des zweiten Kindes steht noch so 5-6 Wochen bevor.
Da, okay.
Da höre ich natürlich doppelt hin. Also es kam aus einem eigenen Problem.
Mhm.
Windeldermatitis haben jetzt, da bist du ja oder sind deine Kinder ja nicht alleine. Das gibt's ja häufiger.
Genau.
Und dann hast du dir überlegt, dafür muss es eine Lösung geben.
Richtig.
Also quasi ein Ersatz für
Feuchttücher.
Für das klassische Handtuch und Feuchttücher, mhm, und alles, was man dann halt so mit kleinen Kindern benutzt.
Genau.
Dann stehst du da in der Weberei, hast 300 Meter eines neuen Stoffes vor dir.
Exakt.
Hast dir dann überlegt, okay, 300 Meter, das reicht jetzt wahrscheinlich für die zwei Kinder, so bis die aus den Windeln raus sind? Oder
ja,
war das der Moment, wo dir klar war, okay, jetzt da steckt mehr hinter, ich versuche jetzt daraus wirklich eine Firma zu bauen?
Also erstmal bin ich umgefallen. Ich konnte nur zwei Rollen mitnehmen in meinem Auto, habe die in die Firma mitgebracht, habe eine Nähmaschine gekauft und gesagt, so, wir haben ein Projekt, wir müssen hier irgendwas aus dem Stoff machen, der ist super, aber ich brauche maximal 5 Meter für meine Kinder und 295 Meter sind übrig. Und so ist es entstanden, dass wir die ersten Produkte dann auch, die Schwiegermutter, der habe ich dann die nächsten Ballen vorbeigefahren und habe ihr erklärt, sie muss bitte hier irgendwelche Sachen nähen. Und so ist es entstanden. Und dann hat meine große Tochter gesagt, nee, sie will sich nur noch mit diesen süßen Washis waschen. Und ich so, das ist der Name. Also so ist es eigentlich aus einem irgendwie Not heraus ist es entstanden. Und dann habe ich es an die Freunde und Verwandten verteilt und an die Mama-Gruppen. Und jeder kam mit dem Feedback zurück. Carolin, das ist mega, was diese Washis eben, wie weich die sind und was die können.
Also auch von Eltern mit Kindern, die jetzt gar nicht irgendwie Hautprobleme hatten, keine Windeldermatitis oder ähnliches.
Genau.
Das Produkt hat auch so überzeugt.
Genau, richtig.
Okay, also das war so ein bisschen dann das in der Startup-Welt würde man sagen, so das MVP, das Minimum Viable Product.
Richtig.
Dann war irgendwie klar, okay, da gibt es einen größeren Markt für. Und dann bist du zurückgefahren zur Weberei und hast gesagt, jetzt mach mal 3000 Meter oder wie ging es dann weiter?
Nee, wir haben dann erstmal nochmal rumgedoktert, wie wir die Seiten brauchen, was wir noch anders brauchen, wie wir nochmal das ausrüsten müssen, wie die Faser nochmal anders verkappt werden müssen. Und das war dann echt noch viel hin und her und hin und her. Und am Ende des Tages war dann das Produkt für mich so perfekt gewesen, dass der Kinderwaschi, der hat genau in eine Mama-Hand passen müssen. Und dann war die ovale Form. Dann habe ich geguckt, ob wir irgendwelche Designschutzrechte verletzen, welche Ökotex-Standards wir brauchen, um dass wir ein Babyprodukt überhaupt auf den Markt bringen dürfen. Das war schon ein riesiger Aufwand, um eben gerade alle Standards in Deutschland erfüllen zu können. Und das war für mich auch ein komplettes Neuland. Von daher hat es schon fast ein Jahr gedauert.
Und dann hast du parallel noch die Werbeagentur gemacht.
Genau.
Aber wie ging es dann los, dass du irgendwann die fertigen Produkte hattest und auch angefangen hast, wirklich professionell sie zu vertreiben?
Also wir haben dann einen ersten Shop gebaut. Gut, das können wir als Werbeagentur. Wir haben Design für die Verpackungen gebaut. Wir haben die ersten Verpackungen auch wirklich hier intern selbst verpackt mit Praktikanten und haben die rausgeschickt und haben erstmal nur über unseren eigenen Shop das vertrieben und haben eben gucken wollen, ob, wie gesagt, gibt's irgendwelche Feedbacks, sind irgendwelche Menschen, haben die Änderungen, wollen die Dinge anders haben, wollen sie einen Handschuh haben, und das haben wir erstmal abgewartet und dann sind wir in kleine Kinderläden gegangen, haben die dort verkauft. Ja, und dann habe ich in meiner Naivität erstmal gesagt, ach, wisst ihr was, da gehen wir doch einfach mal zu DM und fragen die, ob die uns haben wollen. Und dann haben gute Bekannte zu mir gesagt, du Caro, das ist eine schlechte Idee, weil erstens mal musst du dafür eben die Kapazitäten haben und so weiter und so fort. Da brauchst du jemanden, der das eben mit der richtigen Lagerhaltung macht. Und ja, und dann bin ich in die Höhle der Löwen gegangen.
Okay, wie kam es dazu? Wir haben hier schon Gäste gehabt, die sich aktiv beworben haben. Wir haben Gäste gehabt, die angesprochen worden sind und dann so aus Jux und Dollerei gesagt haben, okay, das gönne ich mir mal, das möchte ich mal erleben. Wie war es bei dir?
Also auch, ich habe einfach, die Freunde von mir haben gesagt, komm, wir drehen jetzt ein Video und schicken das ein. Und ich habe so ein bisschen erst gedacht, oh, was ist die Downside? Ich meine, Auf der anderen Seite ist es nicht mein hundertprozentiges, was ich jeden Tag tue, aber auf der anderen Seite brennt mein Herz dafür. Meine Familie ist seit über 100 Jahren in der Textilindustrie und dann haben wir Rückmeldung gleich bekommen und dann haben sie gesagt, ja, wir sollen sofort vorbeikommen und mit allen Produkten und da hatten wir gerade die Faceline eben auf den Markt bringen wollen. Da weiß ich noch, die habe ich noch selber genäht. Da sind wir dann hingegangen und eben hatten zwei Anfragen, also oder zwei Angebote, einmal vom Ralf Dümmel und einmal von der Judith Williams. Ja, und da habe ich mich aus dem Bauchhaus für den Ralf damals entschieden.
Judith war ja auch schon hier im Podcast zu Gast und
genau.
Ralf kennt man auch, vor allem wenn man hier in Hamburg wohnt, unübersehbar. Also du hast dich dann für Ralf Dümmel und DS-Produkte entschieden und wie ging es dann weiter? Also dann, typischerweise ist es ja so, Ausstrahlung bei der Höhle der Löwen und als nächstes bricht der Shop zusammen, weil wahnsinnig hohe Nachfrage und man ist sofort ausverkauft.
Er hatte natürlich für mich die gute Geschichte gehabt, wo er gesagt hat, Caro, bleib entspannt, wir kümmern uns um alles und er ist dann mit uns eben die Sachen durchgegangen, hat gesagt, ja, wir müssen es relativ vereinfachen und er hat dann den Vertrieb übernommen und auch die Automatisierung übernommen und nach der Ausstrahlung eben waren wir, ich glaube, der meistverkaufte Artikel mit 42.000 Verpackungen bei QVC an einem Tag. Also das war echt ein wahnsinniger Erfolg gewesen. Wir waren eben dann auch bei DM drin gewesen und so weiter. Und das war so der erste Aufschlag, der war riesig. Und es war für uns als Produkt auch wahnsinnig wichtig, weil ja, viele Copycats kommen und du hast aber so den ersten Riesen-Hype dann mitgenommen. Genau.
Und ihr wart zu der Zeit noch eine One-Product-Company? Also es gab tatsächlich
zwei
die Tücher
Produkte.
Zwei.
Es gab Kinderprodukte und es gab Produkte zum Abschminken. Also das war alles. Die Kinderprodukte haben die Hälfte der Faserstruktur, eine andere Faserstruktur und die Abschminkprodukte, die Abschminkpads, die haben eben dann eine andere Struktur, die oben mehr Viskose hat und mehr Faserstruktur hat, um dass das Make-up besser wegnehmen kann. Genau, die zwei Produkte waren die ersten beiden.
Also ihr habt dann dadurch so einen Kickstart bekommen. Wie ging die Reise dann weiter?
Ich dachte natürlich, wie wahrscheinlich jeder, der in der Höhle der Löwen ist, denkt sich so, Mensch, super, lehn dich zurück und wir entspannen uns und es läuft weiter, bis du dann merkst, okay, nach dem ersten Hype musst du jetzt wirklich was tun, um dass du praktisch oben bleibst und das hat uns dann dazu bewogen, dass wir neue Produkte entwickelt haben. Dann kamen wahnsinnig viel kopierte Produkte auf den Markt. Das hat mich auch so, klar, wenn du nicht aus dem Handel kommst, kennst du das auch nicht so. Ich komme aus einer Werbeagentur und mache Finanzprodukte, da imitiert dich nicht jeder jeden Tag. Das war einfach eine Erfahrung, die für mich sehr wichtig war. Und ja, und auch dieses Listen von Produkten, das ist jetzt auch eine Geschichte, die ganz andere Erfahrung benötigt, als einfach mal in eine Aktion reinzukommen und einen Ausverkauf zu machen. Listung ist wirklich ein ganz, ganz anderer Bereich. Und da haben wir dann auch feststellen müssen, dass wir, ja, Amazon brauchen, dass wir ganz andere Vertriebskanäle brauchen. Und das hat ein ganzes Stück gedauert.
Ja, also 2016 ungefähr ging es los. Wir sind jetzt so gute 9 Jahre später.
Ja.
Euer Produktsortiment ist mittlerweile viel größer. Erzähl mal so ein bisschen, was mittlerweile unter der Marke Waschis sich alles verbirgt.
Also erstens haben wir die Anteile zurückgekauft oder ich habe die Anteile vom Ralf Dümmel dann zurückgekauft. Wir haben mittlerweile 80 SKUs oder sogar 90 SKUs, also wirklich viel. Wir sind gerade mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. Das ist so Europas größte Auszeichnung für dieses Segment als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Wir haben unheimlich tolle, vollständige Recyclingprodukte. Wir haben Männerprodukte. Wir haben alles für all over the body. Wir haben Haarturbane, die schnell trocknen sind. Wir haben Accessoires bis hin zu einem Toner, der hier auch in Bayern hergestellt wird und ganz viel Hyaluron hat. Und wir haben sogar Intimpflegeprodukte als Waschpads entwickelt. Also das ist so mal die Überblick, was in den letzten paar Jahren passiert ist.
Männer sagen ja häufig, So, ich brauche doch nur ein bisschen Wasser und Seife. Erzähl mal, was sind so typische Männerprodukte, die ich kaufen sollte?
Also Skincare hat sich echt geändert, auch in Sachen, gerade bei Männern wächst der Skincare-Markt enorm. Und wenn du einmal am Ende deines Tages deine Brille anschaust und die einfach nur mit Wasser wäscht, wirst du sehen, dass die immer noch Schlieren hat, dass die einfach Ablagerungen, Schmutz, Fett, obwohl du dich nicht geschminkt hast, obwohl du, hat die Dreck. Und dieser Dreck geht nicht weg mit ein bisschen Wasser ins Gesicht werfen und deinen eigenen Händen, sondern du brauchst ein Produkt. Also ja, früher hat man Waschlappen genommen, aber der ist eben durch diese Fasern, die Baumwolle, die verkappt sich, die wird tief, ohne Weichspüler wird die wahnsinnig hart und dann nimmt die auch nicht mehr viel auf. Und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein Männerprodukt, wo der Mann sich nur mit Wasser waschen kann und eben für die Bartpflege, für die ganze Hautpflege eben was an den Mann bekommt.
Das Brillenbeispiel hat mich überzeugt.
Okay.
Einer der Gründe, weshalb ich mir gerade habe die Augen lasern lassen vor ein paar Monaten war, ich hatte keine Lust mehr, mir Danke. Dauernd die Brille reinigen zu müssen. Also das überzeugt mich. Ich habe tatsächlich im Vorfeld auch einmal bei euch ins Handelsregister geguckt und da ist mir schon aufgefallen, Ralf Dümmel, DS-Produkte tauchen da nicht mehr auf. Du hast es eben schon gesagt, du hast irgendwann die Anteile zurückgekauft.
Genau. Für mich war es eine Herzensentscheidung, weil ich wusste, wir müssen als Brand vorangehen und wir müssen hier, ich werde auf einem Markt nicht Bestand halten, wenn ich einen Großteil in Deutschland produzieren lasse. Ein Innovationsführer in Sachen Nachhaltigkeit und Produktinnovation in Sachen Stoff sein will, dann sind wir einfach ein teureres Produkt. Das ist einfach aus der Tatsache geschuldet, dass die Entwicklung unheimlich viel Geld frisst und es war einfach der Beweggrund, wo ich gesagt habe, ich muss den Weg mit jemandem gehen, der 100% da hinter mir steht und der Ralf hat es auch verstanden, dass er sagt, du, das ist einfach nicht meine Baustelle, dass ich hier in die Innovation reinsteck, in die Marke reinsteck, in das Thema Nachhaltigkeit. Er ist jemand, der natürlich super ist, um in den Baumarkt zu kommen und in diese Geschichten. Aber ich glaube, das war das, wo er mich verstanden hat. Also wenn ich dieses Produkt weitermache, dann will ich 100% auch der Marktführer werden und das nicht eben mit Preisdumping, sondern halt mit dem besten Produkt, was es auf dem Markt gibt.
Und dann hast du die Anteile zurückgekauft. Ich vermute, das wird sich für Ralf schon auch gelohnt haben.
Och.
Das okay. Das hast du einfach aus dem Cashflow gemacht oder hast du dir einen anderen Partner und Investor mit dazu geholt?
Also ich habe das ehrlich gesagt aus meinen Ersparnissen raus bezahlt. Es war mir einfach verdammt wichtig gewesen, dass ich, also deswegen glaube ich auch so stark an die Marke Waschis, weil ich habe dann gesagt, nee, ich gehe aus diesen Verhandlungen nicht raus, ehe ich nicht einen Deal für mich abgeschlossen habe und die Anteile zurückkaufe. Und ja, da sind wir uns auch einig geworden. Nee, die Anteile habe ich erstmal selber zurückgekauft und habe das aus dem Eigenkapital von uns mit Family und gestemmt.
Okay. Dann lass uns doch mal gucken, wie sich das Geschäft so für euch danach weiterentwickelt hat und wo ihr heute steht. 80, 90 SKUs hast du schon erzählt. Man findet euch, da habe ich euch jetzt auch in der Vorbereitung gesehen, natürlich im stationären Handel. Man findet euch aber auch sehr stark auch online, nicht nur im Webshop, sondern auch auf Amazon.
Genau. Also Amazon ist ein riesiger Part von uns. Es macht ungefähr 25-30% unseres Umsatzes aus. Das ist echt viel. Und wir sind gerade dabei, eben in Apotheken uns auch zu listen. Wir haben eine PZN-Nummer, also das heißt praktisch, dass wir auch in Apotheken erhältlich sind. Und das ist ein ganz wichtiger Part, wenn Menschen eben Narben haben. Da gehen wir viel drauf ein, dass eben die Narbenreinigung ein wichtiger Part ist. Und ja, das ist so. Kosmetikstudios haben uns, der eigene Shop und QVC auch.
Okay, also auch weiterhin im Teleshopping.
Richtig.
Jetzt, wenn wir über Amazon sprechen, dann seid ihr ja mittlerweile kein rein deutsches Produkt mehr oder kein Produkt, das nur in Deutschland vertrieben wird, sondern ich habe schon gesehen, ihr habt mittlerweile relativ stark internationalisiert.
Genau, also sind in 9 Ländern mit Amazon. Dazu gehört UK. Die UK-Geschichte läuft auch wirklich gut. Das freut mich riesig. Das war schon eine Anstrengung gewesen. Und USA habe ich leider gerade zurückgezogen. Wir haben letztes Jahr eine Firma drüben gegründet und ich wollte eigentlich im Januar rüber. Es war auch alles fertig und fix, bis dann die Zölle kamen. Und dann, jetzt habe ich gesagt, nee, also lieber rette ich unsere Firma in Europa, bevor ich hier noch einen Fehler mache und mit diesen schwankenden Zöllen dann falsche Preise anbiete. Und da habe ich mich gerade aktuell mal wieder von Amazon zurückgezogen und habe gesagt, okay, wir warten es erstmal ab. Aber ja, okay. Ansonsten ist es eben Spanien, Italien sind die stärksten Länder.
Okay, erzähl doch nochmal, wenn du sagst, UK ist für euch so erfolgreich, ist ja was jetzt dann durch Brexit und alles, was damit zusammenhängt, viele Seller abgeschreckt hat.
Richtig.
Oder wo viele Sorgen und Fragezeichen haben. Wenn du sagst, für euch funktioniert das so gut.
Mhm. Also ich habe drüben auch eine eigene Entity gegründet, weil eine LTD als Washies, weil eben die Schwierigkeit schon ist, dadurch, dass die nicht mehr der EU angehören, hast du halt mit Zöllen, hast du zu kämpfen mit den ganzen anderen Sachen. Bei Amazon geht es eben über das Amazon-Geschichte zu machen, aber am Ende des Tages ist es sinnvoller, wenn du drüben eine Firma gründest und dann eben auch die Ausgaben, die du dort hast, eben gegenrechnen kannst. Und das mache ich gerade. Ich habe auch ein Fulfillment Center jetzt in UK aufgebaut und ja, TikTok Shop kommt dazu und genau.
Also du bespielst die ganze Klaviatur. Wie ist denn, wenn wir jetzt mal auf Amazon gucken und ihr neun Länder bespielt mit 90 SKUs, das ist ja eine gewisse Komplexität. Habt ihr das, wie managt ihr das? Also machst du das alles in-house?
Wir haben es lange Zeit in-house gemacht. Da war auch, ich glaube mal, echt viel Fuck-up-Potenzial gewesen. Also wow, wir haben Fehler gemacht, die möchtest du nicht zweimal machen.
Erzähl mal.
Also zum Beispiel halt, wir haben ganz am Anfang Länder angeklickt eben, wo wir Lagerländer haben wollten, wie jetzt zum Beispiel Polen, wo wir eben keine Steuernummer hatten, keine Value-Added-Tax-Number, dann hast du natürlich sofort das OSS-Verfahren auf der Spur und dann kommt die Steuer und sagt, du hättest das aber mit der Umsatzsteuer der Polen versteuern müssen. Und das sind alles Dinge, die du, den Fehler machst nur einmal im Leben. Und das war das, wo wir dann begriffen haben, wir müssen jemanden dazu holen, wie wir haben einmal diese AMA Service oder AMA Invoice dann dazu geholt von Amazon, die uns mit den Rechnungen, mit dem OSS-Verfahren, mit allen eben das dann glatt gezogen haben und richtig gezogen haben. Also das ist so schwierig zu überblicken, auch dass du die Steuern für jedes Land auch richtig machst. Das ist schon sehr komplex. Und da haben wir am Anfang das eben unterschätzt und haben gedacht, ach, naja, da brauchen wir ja, ach, da kann man es ja anklicken. Nee, also der eine Klick bedeutet echt sehr, sehr viel Rattenschwanz und deswegen empfehle ich auch trotzdem jeden, der sollte sich gleich am Anfang eine Agentur mitnehmen, weil eben die Fehler kosten viel Geld.
Das heißt, ihr habt heute das gesamte Amazon-Management ausgelagert, also auch Content-Erstellung, Advertising, alles, was dazugehört?
Nee, nicht gesamt. Wir haben uns zusätzlich eine Agentur aus England mit reingeholt, weil das war dann eben über die Komplexität mit UK, haben wir dann plötzlich begriffen, das schaffen wir nicht mehr, weil eben du brauchst dann dort, also wir haben dort andere SKUs, andere Sachen und da haben wir eine englische Agentur mit reingeholt und die betreuen jetzt aber auch so ein bisschen unsere deutschen Sachen mit.
Okay, weil du eben von eigenem Fulfillment Center gesprochen hast, das heißt, ihr nutzt kein FBA?
Doch, doch, doch. Wir haben ungefähr 50 SKUs über FBA, genau.
Okay, Wie differenziert ihr, was ihr über FBA und was ihr über FBM verschickt?
Also bei FBM sind es manchmal Artikel, die halt wahnsinnig low-pricing sind. Da lohnt sich's einfach dann auch nicht. Bei FBA ist eben die Verfügbarkeit von Artikeln, die halt am nächsten Tag oder die am gleichen Tag noch dort sein müssen. Da haben wir die Artikel, die eben sehr stark nachgefragt sind.
Und wenn ihr jetzt weil du vorhin TikTok-Shop erwähnt hast, das braucht dann ja eh nochmal eine andere Logistik. Das bedient ihr dann auch aus eigenem Fulfillment Center?
Ja, das ist eine gute Frage. Das werden wir jetzt sehen, ob das alles so hinhaut. Wir haben in Berlin ein Fulfillment Center und eben haben in England ein Fulfillment Center, was dann eben miteinander kommuniziert. Und ja, theoretisch soll es so sein, dass wir es dann darüber machen. Und es wird sich zeigen, ob es so funktioniert, weil manchmal ist der Plan gut und dann das Ende doch nicht. Und deswegen will ich noch gar nichts dazu sagen, ob das gut oder schlecht wird.
Okay, das werden wir beobachten. Neben FBM, es gibt ja so viele andere Services, die Amazon auch anbietet. Was davon nutzt ihr? Also seid ihr Partner von den Strategic Account Services? Nutzt ihr andere Unterstützung, die es von Amazon gibt?
Ja, also dieses DAM, das macht bei uns Alexandra, aber ja, wir nutzen schon einige Services. Also mein Favorite ist auf jeden Fall dieses AMA Invoice. Das ist was, gerade länderübergreifend mit der Steuer. Und ja, also wir haben auch so ein Accounting, der uns hilft. Wir haben eben einen, der uns in Strategic Growth weiterhilft. Und ja, wir haben da oft Lücken gefunden, wo sie uns eben auch mitgeholfen haben, gesagt haben, okay, wir nehmen euch mal als Vorzeigeprodukt und gucken mal, ob dieses neue Feature gut läuft oder schlecht läuft, ja.
Okay. Gerade jetzt mit eurem sehr, sehr nachhaltigen Ansatz, das ist ja auch ein Thema, zu dem sich Amazon sehr stark positioniert. Wie sehr könnt ihr das in der ganzen Kommunikation auch spielen? Wie sehr hilft euch das, dann auch auf dem Marketplace mit Nachhaltigkeit zu überzeugen?
Das ist schon schwierig. Also da wünschte ich mir schon mehr mehr Support, weil also du siehst ja jeden Tag ich glaube, das hat jede Marke damit zu kämpfen, die Nachmacher, die sogar deinen Namen mitnehmen, also die schrecken davor nichts zurück und nehmen deine ganzen Informationen eins zu eins und spielen sie zu sich rüber. Und da kannst du oft mal, finde ich, als Verbraucher wahnsinnig schwer erkennen, ist das Produkt jetzt wirklich so viel mehr wert und so viel besser, weil es dermatologisch getestet ist, weil es eben, also da wünschte ich mir schon noch ein bisschen mehr Kontrolle, auch seitens Amazon, weil das siehst du jetzt, da kommen die ausländischen Billigprodukte rein, die haben Zertifikate, da fragst du dich, dieses Zertifikat gibt's überhaupt nicht. Also das ist schon spannend, deswegen muss ich, glaube ich, schon sagen, dass der Verbraucher da schon gut hingucken muss und gut gucken muss, was er wirklich kauft, was vermeintlich gleich ausschaut.
Ja, wenn es jetzt dann darum geht, ein Produkt wie eures mit all seiner Nachhaltigkeit und seiner Wirkung zu kommunizieren. Ein Produkt, nach dem ja jetzt erstmal keiner sucht, keiner Richtig. Aktiv sucht, weil es total neu ist und weil man im Zweifel gar nicht weiß, dass es das gibt. Wie, und das ist jetzt eigentlich mit deinem Background in der Werbeagentur, ist das ja eigentlich vermuteterweise dein Home-Turf. Wie habt ihr es wirklich geschafft, eine Marke und vor allem aber auch Awareness für die Marke und die Produkte zu erzeugen?
Also wir haben einerseits, wir lösen ein Problem, weil Hautprobleme werden immer, immer mehr. Also das ist dieses Rosacea, Neurodermitis, und das ist ein wahnsinnig großes Feld, was empfehlungsgetriebenes Marketing auch bei uns sehr stark ausmacht. Das ist, wenn es ein Mensch was geholfen hat, dann empfiehlt das 100 anderen, und das ist bei uns ein so ein Schneeballsystem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es, wir haben über 10.000 Bewertungen bei einem Produkt, und das hat uns auch sehr, sehr geholfen, dass die immer noch bei 4,7 sind bei Amazon, also mit eben 5 Sternen bewertet sind. Und da sieht man schon, dass die Qualität das ist, was dann am Ende des Tages zählt, ja.
Und also incentiviert ihr die Bewertungen? Versucht ihr das aktiv zu managen oder kommen die einfach aus der Begeisterung der Konsumentinnen und Konsumenten?
Da sind wir noch schlecht drin. Das kommt wirklich aus der Begeisterung der Konsumenten. Da sollten wir bestimmt mehr tun. Und das ist ein guter Hinweis, Jan. Aber nein, die haben wir bisher wirklich selbst bekommen. Also aus freien Stücken.
Aber eine Rezension hilft ja auch nur dann, wenn jemand schon auf der Produktdetailseite ist.
Und da hast du recht.
Schon weiß, dass Stimmt. es euch gibt.
Ja.
Deswegen nochmal so die Frage, wie funktioniert eigentlich so Upper Funnel Marketing? Wie erzählt ihr der Welt, den Menschen, die im Zweifel gar nicht danach suchen, wie erzählt ihr denen, dass es euch gibt, und wie bringt ihr sie zu der Marke?
Also da haben wir viel Meta-Werbung. Wir machen, wir haben eine Markenbotschafterin. Wir machen jetzt gerade ein Rebranding im Ambassador-Bereich. Also wir gehen viel auf jetzt Influencer-Messen. Wir gehen auf Testimonials zu, die unser Produkt eben in Kombination mit ihren Produkten nutzen. Das ist so das, wo wir die Awareness schaffen. Wir haben gerade eine, oder wir starten bald eine Kampagne mit Get Unready with Washis. Das ist, dass du siehst, wie simpel und wie einfach das ist, ein Washi zu nehmen, ein Reinigungsprodukt drauf und deine Haut ist sauber. Ja, das okay. ist so. Der
okay, also Influencer, und, Influencer und Testimonials ja. Ist eine wichtige Rolle. Du hast gesagt, eine Markenbotschafterin.
Mhm. Die Anna Hiltrup ist seit vielen Jahren, die ist Topmodel, die war auch bei Germany's Next Topmodel und die steht eben für das Thema Nachhaltigkeit wie kaum eine andere. Ja, und die bewirbt eben die Washis überall auf jeden Run, wo sie ist und Laufstege dieser Erde und hat sogar damals ihre eigene Edition bekommen. Genau.
Ich weiß, dass das viele Gründer und Gründerinnen umtreibt, auch solche Menschen für sich zu gewinnen, weil es natürlich einer Marke einen totalen Boost gibt. Macht man das einfach monetär, indem man dafür Cash bezahlt? Macht man das über Anteile? Ist ja häufig, dass man auch versucht, Testimonials als Gesellschafter zu gewinnen, weil sie dann ein ureigenes Interesse haben, wenn du das teilen magst. Wie habt ihr die für euch gewonnen?
Also da war es in der Tat so, sie kam auf uns zu, das ist das Schönste, sagt, ich bin okay. total begeistert von eurem Produkt. natürlich haben wir ihr Geld gezahlt, klar, weil ich meine, sie hat genauso ihre Ausgaben und haben mit ihr Kampagnen gefahren, aber auf der anderen Seite hat sie damals dann auch prozentual dann an Verkauf von ihren Produkten eben Geld bekommen und so hat sich das auf beiden Seiten, glaube ich, ganz gut gerechnet. Aber okay. wenn du jetzt einen großen Influencer nimmst und sagst, ich muss, jeder träumt von uns, von den Kardashians oder von sonst irgendjemand, klar, um Gottes Willen, keiner kann irgendjemanden bezahlen in dem Bereich. Also da musst du entweder Anteile oder du musst prozentual am Umsatz was abgeben.
Wo entwickelt sich denn Washis in den nächsten Jahren so hin? Also das Thema USA, hast du schon erzählt, habt ihr jetzt erstmal auf Eis gelegt, mal gucken, wie sich die Zollsituation da entwickelt. Aber was sind so die weiteren Wachstumsfelder? Sind es dann noch mehr Länder, sind es mehr Produkte? Wie wollt ihr es weiter groß machen?
Also wir wollen auf jeden Fall wieder stärker in den stationären Handel kommen. Das heißt eben sowohl eben in die hochpreisigeren Parfümerien, das sehen wir uns. Dann sehen wir uns in jedem Fall in den ganzen Apotheken. Das ist so unser größter Wachstumspfad, den wir gerade einschlagen. Wir wollen auf jeden Fall die Länder stärker ausbauen, wie jetzt Italien, Spanien. Spanien ist ein Riesenmarkt auch in Sachen Kindern. Und ja, irgendwann steht schon USA an, aber jetzt ist erstmal der nächste Pfad, ist jetzt UK. Da wollen wir jetzt im nächsten Monat TikTok launchen, also TikTok Shop und unsere eigene Website.
Das ist ja mittlerweile ein relevantes Business. Von dem, was du so erzählst, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich ein mittlerer siebenstelliger Betrag, den ihr so an Umsatz macht.
Ja, richtig. Genau.
Mit was für einem Team?
Wir sind, wir sind echt wenige. Wir sind so, ja, 10 Leute.
Okay. Und du bist nebenbei eben auch noch zweifache Mutter und Hundemama, hast du mir im Vorgespräch Stimmt. erzählt. Ich kann für mich sagen, mein Unternehmerleben ist nicht, oder zumindest das Zeitmanagement ist nicht einfacher geworden, als ich unser erstes Kind auf die Welt kam. Und jetzt kommt bald das zweite und ich habe guten Respekt davor, ja. Wie es dann so wird. Wie bekommst du das alles unter einen Hut?
Also erstens mal, klar, versucht sich schon irgendwie zu optimieren und seinen Tag irgendwie neu zu strukturieren. Du weißt selber, mit Kindern kannst du strukturieren so viel, wie du willst und plötzlich sind sie alle krank. Das ist auch gut so und ich glaube, unsere Welt hat gezeigt, dass das ein oder andere dann halt mal nicht geht. Und ich glaube auch, das ist Mut zur Lücke. Es gibt Rückschläge und ich versuche einfach meinen Tag so um 7:30 loszulegen. Die Kinder gehen in die Schule. Ich versuche aber auch wirklich, der Hund hat es mir auch gezeigt, dieses, nee, ich gehe jetzt um 4 mit dem Hund und ich laufe jetzt eine Runde, Ende. Und das ist muss auch sein. Ich glaube, dieses von früh bis Nacht in deiner Arbeit zu sitzen, macht dich nicht effektiver immer, aber du musst die Zeit irgendwie effektiver nutzen. Von daher, ich höre gute Podcasts, die nutzen mir sehr viel. Also wie jetzt auch Stephen Bartlett, da habe ich so viel mitnehmen können von anderen CEOs oft mal, wo du siehst, oh ja, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Also dass manchmal gar nicht die Vision am Ende, sondern nee, nur wenn du ein bisschen was am Tag verbesserst, reicht es oft schon aus. Und das stimmt, das ist mir aufgefallen, dass manchmal so diese 1%-Regel, ein bisschen was zu ändern, reicht, um dass du am Ende viel mehr Output hast.
Sehr gut. Caroline, wir haben angefangen mit, du kommst aus der Werbeagentur. Jetzt haben wir deine ganze Washis-Unternehmerinnen-Geschichte gehört. Gibt es die Werbeagentur noch oder hast du die irgendwann auf dem Weg sein lassen?
Nee, also die Excellence gibt es noch und wir machen Börsenspiele hauptsächlich und diese Börsenspiele sind dazu da, dass praktisch Schüler, also jetzt auch wie ein Sparkassenbörsenspiel, dass Kinder, Jugendliche spielerisch an die Börse kommen. Das ist auch ein Herzensprojekt von mir, weil ich sehe eben, dass wir da viel, viel Nachholbedarf haben, obwohl alle Kinder am Handy sind. Keiner kennt sich mit Aktien aus. Das ist eine tolle Geschichte und ich habe tolle Mitarbeiter, der Marco und die Nadine, also Marcos Geschäftsführer und der ist spitze und ist richtig gut und macht es und es braucht nicht mehr so viel Carolin, wie es mal ursprünglich gebraucht hat, weil das ist gut aufgesetzt. Ich glaube, das ist bei Washis leider noch nicht so und deswegen ist das alles unter einem Hut zu kriegen.
Also im besten Sinne Serial Entrepreneur mit zwei ganz unterschiedlichen Gründungen. Ich finde es eine super Geschichte. Ich bin auf jeden Fall tempted, was die Produkte angeht. Du hast mich überzeugt.
Sehr gut.
Ich werde mal eine Bestellung tätigen, ja, fürs Baby und für mich. Und werde es mal austesten. Danke, dass du das bei uns geteilt hast.
Ich danke dir, Jan.
Vielen Dank. Wenn ihr mehr Geschichten wie die von Caroline hören wollt, dann gibt es die natürlich alle zwei Wochen hier bei UnternehmerInnen der Zukunft. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten abonniert ihr uns da, lasst eine Bewertung da. Bewertungen, haben wir von Caroline gehört, sind wichtig, auch im Podcast-Game. Das hilft uns, noch mehr gute Gäste hierfür zu gewinnen. Und dann hören wir uns spätestens in 14 Tagen wieder. Und in dem Sinne, viele Grüße nach Bayern und danke, Caroline.
Danke. Jan, gib mir doch mal deine Adresse, dann schicke ich dir welche. Mensch, was kriegst du denn? Wisst ihr schon?
Es wird ein Mädchen.
Oh,
ja. Die zweite
süß.
Tochter.
Ich freue mich.
Ja, ich mich auch.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.